ja, alles ist halt schwer, alles tut weh, es ist so ein allgemeines Unwohlsein und ich weiß einfach, wenn ich die Beine jetzt nicht hochlege, dann geht halt nichts mehr. Ich kenne das auch nur so. Ärztinnenbesuche waren immer damit verbunden, ja, dass sie meiner Mama gesagt haben, das Kind muss abnehmen. Und so pflanzt sich das natürlich in deinen Kopf, dass du immer denkst, ich bin zu viel. Naja, meine Schulzeit kann ich jetzt auch nicht leugnen, war alles andere als schön. Ich glaube, jede Person, die irgendwie Mobbing erfahren hat, weiß, wie sich das anfühlt. Es gibt, glaube ich, viele Jobs, die vor der Kamera sind, für die ich mich einfach auch niemals beworben habe, weil ich immer dachte, die nehme ich eh nicht, weil ich dick bin.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, meine heutige Gästin kann sich immer wieder Sätze anhören wie das ist keine Krankheit, du bist einfach nur dick oder was sollen das denn für Schmerzen sein, die du hast, man sieht dir das gar nicht an. 4-mal wurde sie schon an Beinen, Armen und Po operiert, 21 Liter Fett wurden ihr dabei entfernt, denn sie leidet an der Krankheit Lipödem. Wie schmerzhaft das ist, wie ein Leben damit aussieht und wie Dicksein in unserer Gesellschaft allgemein betrachtet wird, darüber spreche ich heute mit Linda Schellberg.
Hallo Benny.
Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch.
Vor allem freue ich mich, dass wir quasi im Winter aufzeichnen und dabei einen Glühwein trinken.
Yes.
Oder hätte man das jetzt nicht sagen dürfen?
Ich glaube schon, oder?
Klar.
Cheers.
Komm, wir stoßen nochmal einmal an. Das wäre es jetzt
das
gewesen,
war dumpf.
Wenn jetzt hier die ganze Tasse mit dem Glühwein auf den Tisch und die Technik getröpfelt wäre. Linda, du hattest keine weitere Anreise, weil du ja aus Köln bist.
Genau.
Aber wenn du Zug fährst oder im Flugzeug sitzt, weil das ist ja die Einstiegsfrage, wie immer im Podcast, sitzt du lieber am Fenster oder im Gang?
Am Fenster. Kann ich ganz klar so sagen, weil ich ganz viel Flugangst habe und neben dem Fliegen selbst ist mein größter Horror auch noch in einem Flugzeug zu sitzen und dabei am Gang, im Gang und nicht rausgucken zu können.
Und ist es denn im Zug auch so oder da nicht, weil du da nicht so viel Angst vor hast?
Nee, also da habe ich keine Angst, aber da sitze ich auch lieber am Fenster, schöne Überleitung jetzt, weil ich einfach dieses am Gang sitzen auch damit verbinde, dass ich immer so mich so zusammenkruscheln musste, wenn Leute an mir vorbeigehen. Einfach weil Arme dick und wenig Platz und dann, wenn die Leute immer an einem vorbeigehen und dann einen so berühren, da bin ich immer so, nee. Dann lieber am Fenster und kann man sich so ein bisschen noch mehr Platz verschaffen.
Verstehe ich. Du, lass uns doch mal einsteigen tatsächlich mit deiner Geschichte, mit der Krankheit, kann man schon sagen, ne?
Ist eine ja, Krankheit? Ja, ist eine Krankheit.
Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die das hören und vielleicht gar nicht wissen, was Lipödem ist. Wie würdest du denen das erklären, beschreiben?
Also Lipödem ist eine Fettverteilungsstörung, also ist genetisch einfach bedingt, liegt oft in der Familie und äußert sich vor allem in einer ungleichmäßigen Verteilung. Also man hat irgendwie so eine komische Körperform in Anführungszeichen, oft relativ schmal oben in der Taille, dafür sehr ausladende Oberarme, Gesäß und die Beine. Und ich als Betroffene, man sieht das auch, als wenn man nicht betroffen ist und die Krankheit natürlich nicht kennt, kann ich es auch verstehen, dass es auf den ersten Blick vielleicht nicht so erkennbar ist. Vor allem, weil das mit sehr viel Schmerzen einhergeht und die sieht man natürlich nicht. Deswegen hat man da dann meistens auch nicht so den Vertrauensvorschuss, dass man jetzt sagt, ich habe eine Krankheit, weil man sieht sie irgendwie nicht so richtig.
Mhm. Du, weil du gerade gesagt hast, dass es oft in der Familie liegt oder genetisch bedingt ist, hat das noch jemand in deiner Familie, deine Mutter oder so?
Ja, meine Mama hat das, meine Schwester hat es auch und ich gehe ganz stark davon aus, wenn ich mir so Fotos angucke, dass meine Oma mütterlicherseits das auch hatte.
Das ist aber auch tatsächlich vor allem oder ausschließlich eine Krankheit, die Frauen betrifft, oder?
Ja, ja. Fast ausschließlich. Also ich glaube, es gab schon zumindest hier im deutschen Raum vielleicht 1-2 Fälle, die auch schon operiert wurden, also Männer, aber es sind tatsächlich fast nur Frauen.
Und weil du jetzt gerade gesagt hast, irgendwie so Vertrauensvorschuss ist halt voll oft nicht. Und ich habe ja am Anfang auch schon von diesen Vorurteilen gesprochen. Das heißt, die Menschen würden tendenziell auf dich zukommen und einfach behaupten, du bist halt einfach dick. Oder hast einfach zu viel gegessen oder was?
Ja.
Wovon gehen die Leute dann aus?
Ja, also das Typische, ne? Dick sein gleich, man ist faul und man macht halt keinen Sport und man ernährt sich einfach ungesund. Und ich glaube, das ist einfach in den Köpfen drin. Ich bin da auch über die Jahre, natürlich wird man da sehr, man verzeiht den Leuten das, glaube ich, auch zu sehr. Statt einfach aufzuklären, nimmt man es hin und denkt, ja komm, ist jetzt auch egal. Aber das ist schon schwierig, auch den Leuten einfach beizubringen, dass es halt wehtut und dass es irgendwie mit super vielen Einschränkungen einhergeht.
Und also unabhängig von dem Wehtun, von dem du gerade gesprochen hast, also der emotionalen Verletzung,
ja.
Sagst du ja auch, sind das ja auch einfach körperliche Schmerzen. Wann ist denn das bei dir eigentlich diagnostiziert worden? Also hätte ja auch sein können, dass du das auch nie gecheckt hast, dass du es hast oder lange Jahre nicht, ne?
Ja, also was heißt gecheckt? Ich dachte natürlich schon immer, das kann irgendwie so im Vergleich zu meinen Freundinnen, also typisch Pubertät mit 15, man geht irgendwie tagsüber in die Stadt, geht Klamotten kaufen, also ich bin meistens mitgegangen, habe mir weniger gekauft, weil einfach wenig gepasst hat, aber man hat einfach nach 5 Stunden so schwere und dicke und schmerzende Beine, dass man eigentlich nur nach Hause will. Und naja, 15, 16, die sind dann halt abends immer noch auf die Piste gegangen und irgendwie waren unterwegs bis in die Puppen und ich halt nicht, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich das nicht kann. Und dafür gab es einfach keine Erklärung. Und da fragt man sich natürlich schon, ist das jetzt einfach nur bei mir so? Ich kannte auch sonst niemanden, außer natürlich meine Mutter. Die hat mir halt immer gesagt, ja, ist bei uns halt so. Wir haben einfach Pech. Und damit war das eigentlich dann bis vor gut 1,5 Jahren für mich so die Erklärung dafür. Und meine Mama, muss ich sagen, war auch immer die treibende Kraft, was das angeht. Und hat da viel recherchiert und hat halt wirklich vor einigen Jahren schon von dieser Krankheit gelesen und uns dann zu einem Venologen geschickt, um das mal untersuchen zu lassen. Ja, der hat uns 2 Minuten angeguckt, hat gesagt, sie haben das nicht. Ich glaube jetzt im Nachhinein bin ich mir eigentlich fast sicher, dass er das einfach auch nicht kannte. Und das war halt mit 18 und dann hat das sehr, sehr viele Jahre geruht. Und dann kam das Thema aber die letzten Jahre doch immer mehr auch in den Medien und da meinte meine Mama, ihr habt in Köln Spezialisten und Spezialistinnen, geht das nochmal checken. Dann habe ich das gemacht und dann hat es tatsächlich wieder 2 Minuten gedauert und meine Phlebologin meinte, ja, brauche ich mir eigentlich gar nicht weiter angucken, sehe ich schon von außen, dass sie das haben. Und damit hatte ich meine Diagnose.
Krass, ging es dir damit gut, weil du wusstest oder dir manche Dinge erklären konntest oder ging es dir damit eher nicht so gut?
Also es war schon, ich bin aus der Praxis raus, bin zum Auto, habe mich reingesetzt und habe erstmal eine Runde geheult.
Verständlich.
Und es war so ein Gemisch aus absoluter Erleichterung, dass ich einfach endlich die Bestätigung hatte, dass das nicht normal ist und dass es auch okay war, dass ich viele Dinge einfach halt sehr überfordernd irgendwie empfunden habe. Und gleichzeitig aber auch so das Wissen, dass jetzt trotzdem eigentlich noch das Schwerste mir bevorsteht, weil ich eigentlich auch wusste und somit wurde ich aus der Praxis auch entlassen, dass das eben eine chronische Krankheit ist, die nicht weggeht, die kann man auch nicht heilen, aber man kann sie eben verbessern, aber eben nur durch diese Operation. Und ja, dann war das so ein Zwiespalt zwischen, ich freue mich, aber eigentlich habe ich auch echt Schiss.
Musst du denn heute, also weil wenn du von Schmerzen sprichst, dann ist die Frage, wie schmerzhaft ist es tatsächlich? Musst du Schmerztabletten nehmen? Musstest du die früher nehmen, wenn du gelaufen bist oder Sport gemacht hast? Oder?
Nee, also ich habe deswegen jetzt nie Schmerztabletten genommen. Das ist auch irgendwie nicht so ein Schmerz, wie ich irgendwie, weiß nicht, ich schneide mir den Finger oder man kann das ganz, ganz schlecht in Worte fassen, weil das einfach so ein allgemeiner, nicht richtig lokalisiert, Schmerz ist. Also man hat, ja, alles ist halt schwer, alles tut weh, es ist so ein allgemeines Unwohlsein und ich weiß einfach, wenn ich die Beine jetzt nicht hochlege, dann geht halt nichts mehr. Und man tippelt dann so auf der Stelle rum und man gewöhnt sich aber auch einfach daran, weil ich kenne es eigentlich nicht anders. Also ich habe das auf jeden Fall seit der Pubertät und naja, nach 13, 14 Jahren damit, man kennt sich ja und man kennt seinen Körper und man weiß halt, okay, Wenn ich jetzt den ganzen Tag am Schreibtisch sitze, habe ich halt abends dicke Beine. Das ist einfach so.
Du hast ja gerade gesagt, als die Diagnose kam, dass du so gemischte Gefühle hattest, irgendwie so ein bisschen Erleichterung und gleichzeitig auch so ein bisschen Angst. Kannst du dich noch dann daran erinnern, wie das so weiterging nach der Diagnose und also wie sich das für dich so angefühlt hat, auch mit den Operationen? Hat dich das von Mal zu Mal auch ein Stück weit emotional erleichtert irgendwie?
Ja, weil ich wusste, dass es absehbar ist. Ich glaube, das war auch so das, was ich eigentlich mir immer wieder vor Augen geführt habe, weil für mich auch feststand, schon bevor ich in die Praxis rein bin, wenn ich die Diagnose habe, werde ich diese OPs machen, weil ich eigentlich auch an so einem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich kann das auch nicht noch 2 Jahre aushalten. Ich war wirklich an meinem Limit angekommen, weil es auch durch die Pandemie viel zu Hause, viel Sitzen, viel, ja, das ist irgendwie, ist dadurch auch nicht besser geworden, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich auch wusste, wenn ich das jetzt nicht mache, wird es halt nur noch schlimmer, weil die Krankheit stagniert sehr, sehr selten. Also oft sind auch so sehr hormonelle Veränderungen wie Schwangerschaften oder auch die Wechseljahre dann nochmal Faktoren, wo es nochmal schlimmer wird. Und naja, wie sieht die Zukunft dann aus, ne? Wenn man mit 28 eigentlich schon denkt, ja, reicht mir. Ja, und deswegen...
Keine rosige Zukunft auf jeden Fall, ja.
Nee, es war jetzt nicht, dass ich wirklich jeden Tag da groß mir Gedanken drüber gemacht habe. Man hält es halt aus. Aber wenn man halt 13, 14 Jahre einfach jeden Tag Dinge nur aushält, dann ist man natürlich irgendwann an dem Punkt, dass man sich so denkt, nee, ich habe keinen Bock mehr.
Aber sag mal, wie war das denn dann diese 13, 14 Jahre für dich in der Zeit, in der du das nicht wusstest und in der auch Menschen zu dir gesagt haben, das ist keine Krankheit, du bist halt einfach nur dick. Was macht denn das in dieser Phase des Lebens auch mit einem, also in dieser, wo wir in so einer Gesellschaft leben, wo irgendwie ja, dünn sein irgendwie angestrebt wird? Hast du in den Jahren davor auch versucht, irgendwie deine Ernährung umzustellen, Diäten gemacht oder versucht, irgendwie dagegen anzukämpfen?
Ja, ich überlege gerade, ob es eine Zeit gab, in der das nicht der Fall war, ehrlich gesagt. Das ist halt, das geht schon los, dass so auch in der, ja, schon vor der Pubertät war das halt immer ein Thema. Das Kind ist zu dick. Ich kenne das auch nur so. Ärztinnenbesuche waren immer damit verbunden, ja, dass sie meiner Mama gesagt haben, das Kind muss abnehmen. Und so pflanzt sich das natürlich in deinen Kopf, dass du immer denkst, ich bin zu viel. Das ist einfach, ich bin nicht gut, wie ich bin. Und die sagen halt, ich bin schon mit 11 einfach zu dick. Das heißt, wir schicken das Kind in Kur. So, 6 Wochen Nordsee, ja, alle Mühe und Not, 5 Kilo abgenommen. Ja, und dann sagen die vor Ort, irgendwie, irgendwas passt da nicht. Weil eigentlich ist es zu wenig für das, was sie macht und wie sie sich ernährt. Aber so richtig weiterverfolgt wurde es halt irgendwie auch nicht. War dann so abgestempelt mit, ja, irgendwas muss da sein, aber wir wissen jetzt nicht so richtig, was es ist. Naja, meine Schulzeit kann ich jetzt auch nicht leugnen, war alles andere als schön. Ich glaube, jede Person, die irgendwie Mobbing erfahren hat, weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe halt die Schule gewechselt irgendwann, weil es nicht mehr ging. Auf der neuen Schule war es natürlich irgendwie auch erstmal nicht besser. Und ich habe dann erst in der Oberstufe irgendwie ging das dann, dass ich wirklich Freunde hatte und die mich dann auch gesehen haben für das, was ich halt bin und nicht, wie ich aussehe. Und erst halt heute denke ich, ja, es ist halt Kinderkram, aber das setzt sich einfach, das setzt sich und das bleibt. Und das sind halt so Sachen, die ich heute auch noch mit mir rumschleppe. Das ist so. Und ich weiß auch, dass das ein Haufen Arbeit ist, um das wieder loszuwerden. Ich glaube auch, dass man das nie wirklich los wird. Wenn man nur einmal im Kopf hast, du bist halt nicht richtig, wie du bist. Du merkst aber, dass du es einfach nicht ändern kannst durch Ernährungsberatung. Also ich habe alles, wirklich, sag mal eine Diät, ich habe sie gemacht, bin ich mir sicher.
Kohlsuppendiät?
Ach, hör auf, habe ich erst gemacht. mag ich, ehrlich gesagt. Also, die ist eklig, aber irgendwie auch gut.
Aber welcher Kohl ist es denn? Oder kann man dann jede Form von Kohl eigentlich essen? Das weiß ich gar nicht.
Nee, das glaube ich. Also, ich mache die immer mit Weißkohl.
Weißkohl.
Aber ich komme ja auch aus so einem Kohlort.
Wo kommst du denn her?
Ich komme aus einem Kurort, ich komme aus einem Kohlort.
Aus dem Kohlort?
Ja, aus Nordhessen. Da kommt Hengstenberg her. Oh Gott, darf ich hier Werbung machen?
Ja, aber machen die nicht auch so Sauerkraut und sowas? Mhm. Ja, stimmt, Sauerkraut ist ja. Weißkohl. Stimmt, ja. Schön, Herr Bauerdick, wie schön, dass wir auch heute...
Ja. Foodie.
Ich habe ja auch einen Bildungsauftrag hier.
ja, ich glaube, da kommt es her. Ist so ein nordhessisches Ding, Kohlsuppe.
Cool, super. Ja. Aber lass uns nicht noch mehr Diäten aufzählen, weil ich irgendwie, mich macht das so wütend, weil in was für einer beschissenen Gesellschaft wir leben, wird einem da irgendwie doch nochmal so vor Augen geführt, ne?
Ja, und es hört ja auch irgendwie nicht auf. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie Pubertät durchlebt und okay, man hat dann halt ein paar blöde Leute und die werfen einem ein paar Dinge an den Kopf. So ist es ja irgendwie nicht, sondern du wirst halt erwachsen und merkst, gut, die Leute werden irgendwie ein bisschen weniger, die einem das an den Kopf werfen, obwohl es die hier und da tatsächlich auch immer noch gibt. So random, fremde Leute, die einfach auf der Straße denken, ey, ich bewerte dich jetzt mal, schmeiß dir mal irgendwas an den Kopf.
Wirklich? Dass sie dich dann einfach anbrüllen, anschreien?
Ja, also ich hatte das noch nicht so lange her, weiß nicht, das war kurz vor der ersten OP, bin ich über die Straße gelaufen und da war ein Typ auf dem Fahrrad, fährt an mir vorbei, guckt mich an und sagt, boah, du fettes Schwein. Und fährt weiter. Ich stand da und dachte so, hat er nicht gesagt, krass, oder? Und ich ärgere mich halt jedes Mal und das einfach auch schon immer, dass ich einfach nicht schlagfertig bin in dem Moment. Ich lasse das dann so mit mir machen, weil du eigentlich auch gar keine Zeit hast, so wirklich zu reagieren. Er war dann auch schon weg, aber es ist dann so, dass ich denke, wer bist du eigentlich, dass du mir meinen Tag jetzt so versaust? Weil natürlich, ich lasse es an mich ran. Das beschäftigt mich.
Ja, absolut, aber die Frage ist auch, ich habe mich gerade gefragt, was soll man sagen, außer du Arschloch oder du Wichser.
Selber doof.
Ja, genau. Also die ist die Frage, ob es das nicht dann auch noch mal mehr befeuert. Ne? Es ist total schwierig, aber zu schweigen und es in sich hineinzufressen, ist ja, stimmt natürlich auch einfach keine Option eigentlich.
Die Leute wollen ja nicht diskutieren. Naja. Ich will auch nicht über meinen Körper diskutieren. Also was soll ich da sagen? Ja.
Du sollst und musst auch verdammt nochmal nicht über deinen Körper diskutieren und dich dafür rechtfertigen. Ne?
Ja. Also gern man es halt aber auch manchmal möchte. Ja. Wenn man sich denkt, es gibt echt andere Probleme, die wir haben und auch wichtigere Dinge und so viel mehr, was einen irgendwie ausmacht als der Körper. Ich glaube, es gibt andere Dinge, über die man sich aufregen könnte bei mir.
In dem Falle jetzt hier zum Beispiel, dass der Krankenwagen im Hintergrund vorbeiläuft.
Ja, sie kommen schon.
Während wir das hier aufzeichnen. Du hast gesagt, es gibt mehr Dinge, über die du dich aufregen kannst.
Also ich finde so äußerliche Dinge, die langweilen mich mittlerweile so, dass ich reg mich zwar immer noch drüber auf, aber ich denke mir so, fällt dir jetzt echt nichts Besseres ein, als zu sagen, du fette Sau oder du dicke Kuh oder mein Favorit in der neuen Schule war deutsche Panzer rollen wieder. Da dachte ich auch nur, wow, okay, wo kommt das jetzt her?
Oh Mann, ey, Kinder sind so scheiße, Kinder sind so grausam.
Ja, und es ist halt drin, ne? Man hat das drin. Aber dann denke ich mir, okay, es war ja auch immer nur das eine Thema. Ich habe ja nie gehört, na, du bist irgendwie uncool, du hast irgendwie blöde Klamotten an oder du bist irgendwie unlustig oder du hast, keine Ahnung, eine schiefe Nase oder sowas. Also es war immer diese eine Sache, wo ich dachte, okay, dann kann ja so kacke auch nicht sein, wenn es wirklich nur mein Körper ist.
Ja, das muss man natürlich auch erstmal lernen, ne?
Und als das Kind zu verstehen. Kann man das nicht.
Als Kind ist es total schwierig und es ist, glaube ich, auch einfach total wichtig, an der Stelle nochmal deutlich zu machen, dass es nicht cool ist, sowas zu sagen und auch nicht.
Es macht dich auch nicht cooler, wenn du es sagst.
Überhaupt nicht. Hast du denn das Gefühl, dass sich unsere Gesellschaft, was Dicksein angeht, irgendwie verändert hat oder dass sich das ein bisschen verbessert hat und es nicht mehr so viele Vorurteile gibt?
Ich sag mal so, oft rede ich es mir zumindest schön. Einfach, weil ich auch manchmal nicht glauben kann, dass wir so langsam sind in so wichtigen Dingen. Also das, ich glaube schon, dass viel passiert und Internet, ich lieb's und ich hasse es auch manchmal, aber es tut einfach sehr, sehr viel dafür. Und ich denke mir, so sehr man es auch verteufeln kann, aber was das angeht, was so Aufklärung angeht, hätte ich es gerne mit 12, 13 vielleicht auch schon mehr gehabt, um Dinge zu lernen. Ich glaube, das hätte viel getan. Und heute, glaube ich, hat man einfach die Möglichkeit, sich sehr viel aus dem Internet einfach rauszusuchen, sich zu informieren. Und manchmal ja auch, wenn man nicht danach sucht, wird einem so, ne, werden nur eben so Dinge irgendwie rangespült, wo man denkt, ah krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber ja, ist ein Punkt. Aber ich sehe einfach auch noch sehr oft, dass wenn man dieser Norm, wer auch immer die irgendwann mal festgelegt hat, nicht entspricht, hat man es einfach immer noch in vielen Bereichen sehr schwer.
wo ist denn das? In welchen Bereichen, wenn du sagst, ist es für dich oft schwer? Also würdest du da auch fast schon von einer Art von Diskriminierung irgendwie sprechen?
Ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall das richtige Wort, weil es ja nicht nur ein Bereich ist, wo man zurückgestellt wird. Es sind natürlich, ja, so Dinge wie Kleidung. Es ist immer schwierig, wenn man, egal in welche Richtung, aber natürlich der Norm nicht entspricht, die Kleidung zu finden. Ist noch eine Sache, an die man sich jetzt auch gewöhnt. Und ich glaube, es gibt auch tatsächlich immer mehr auch Auswahl. Aber es ist ja nicht nur das, es ist bei Vorstellungsgesprächen. Also ich hatte immer das Gefühl, ich müsste das ausgleichen in irgendeiner Form. Also, weil das ist ja nun mal auch was Visuelles. Und die Leute, wenn die einen sehen, ich bin immer davon ausgegangen, dass die erstmal denken, oh, okay, die ist dick, die ist bestimmt faul. Und ich glaube auch, dass das ein Vorurteil ist, das heute viele noch verfolgt und dass auch immer noch viele ArbeitgeberInnen so denken und die Leute nicht einstellen, weil sie das Körperliche direkt mit dem Können verknüpfen. Und es ist halt ein total mieses Gefühl, wenn du dich irgendwo bewirbst, wirst auch noch eingeladen, weil sie vielleicht ein schönes Foto gesehen haben vom Gesicht und naja, ne, sieht vielleicht ganz nett aus. Eigentlich kann sie ja auch die Dinge, die wir suchen. Aber du gehst dann dahin und denkst, ich muss irgendwie besonders rausstechen im positiven Sinne, damit ich das vermeintlich Negative so ein bisschen überschatte. Und das ist natürlich eine Denkweise, die für einen selber nicht gesund ist. Also
überhaupt gar nicht. Aber ist es so, also hast du das Gefühl, dass du manchmal Jobs vielleicht nicht bekommen hast, genau deswegen?
Tatsächlich nicht. Also ich habe bisher jeden Job, für den ich mich beworben habe, und das ist tatsächlich was, wo ich auch ein bisschen stolz drauf bin, einfach bekommen. Und ich glaube auch, weil die Leute immer die Richtigen waren und die immer mich gesehen haben für das, was ich bin und was ich kann und nicht, wie ich aussehe.
Man muss jetzt natürlich aber vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass du ja auch eben in der Medienbranche arbeitest und das vielleicht natürlich auch nochmal eine Branche ist, die per se ein bisschen offener ist, vielleicht, was sowas angeht. Ne? Wenn du jetzt Bürokauffrau wärst und dich in einem mittelständischen Unternehmen bewerben würdest, dann würde das vielleicht auch nochmal anders aussehen. Ne?
Das stimmt, obwohl ich selber sagen muss, dass so die Medienbranche eigentlich, finde ich, auch sehr judgy ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass so die Leute, die auch vor der Kamera sind, die, also es ist ja wirklich so, scheinbar das Fernsehen, also wer guckt noch Fernsehen, ne? Aber, no offense. Nein, aber wer...
Lineares
Fernsehen. ja, aber wen siehst du denn da? Mhm. Siehst du da dicke Leute? Hast du mal jemanden Dickes in der Tagesschau gesehen? Also es ist super selten. Und ich glaube, dass wenn das so ist, dann fällt es einem auf. Und das finde ich falsch. Es sollte eigentlich nicht was Besonderes sein und sollte einem eigentlich nicht mehr auffallen, wenn jemand moderiert oder jemand, irgendeine Schauspielerin oder so, wenn die dick sind, dass das einfach was ist, was einem auffällt. Und ich glaube auch, dass das viel damit zusammenhängt, dass man sich einfach nicht traut. Und da schließe ich mich mit ein. Also es gibt, glaube ich, viele Jobs, die vor der Kamera sind, für die ich mich einfach auch niemals beworben habe, weil ich immer dachte, die nehme ich eh nicht, weil ich dick bin. Und ich glaube, das ist auch einfach so ein Rattenschwanz, weil man da natürlich auch immer wieder nur die Leute hat, die eben nicht dick sind.
Nicht dieses Gefühl haben, nicht diese Selbstzweifel haben und diese Unsicherheiten. Die
haben das bestimmt auch, vielleicht dann andere. Mhm. Und
Boah, was für ein Scheiß. Das Schöne bei dir ist zu sehen, dass du irgendwie genau weißt, was es ist, wo es herkommt, was das mit dir gemacht hat und irgendwie daran arbeitest, nicht nur körperlich, sondern ja auch irgendwie geistig, indem du dich damit auseinandersetzt, indem du auch hier im Podcast drüber sprichst. Aber irgendwie kann man es halt trotzdem auch nicht so ganz schön reden, dass wir einfach ein strukturelles Problem haben innerhalb unserer Gesellschaft, ne? Was Körperwahrnehmung, unterschiedliche Körperformen angeht. Und das ist irgendwie frustrierend auch zu hören, dass da halt noch so viel Nachholbedarf irgendwie ja scheinbar offensichtlich immer noch ist, ne?
Ja, zumal ich irgendwie auch denke, dass die Generation jetzt schon nach mir, das ist ja nur, wenn man jetzt irgendwie mehr Aufklärung hat oder auch mehr stattfindet, ist es ja nicht weg. Es ist ja gefühlt, diese ganzen Trends und Instagram und TikTok, die machen es jetzt auch nicht unbedingt besser. Also da steckt ja auch viel Toxisches irgendwie drin, das nochmal neue Standards setzt, die auch wieder unerreichbar sind. Und irgendwie ist es so ein Streben nach irgendwelchen Formen und Normen, wo ich mir echt manchmal denke, wenn ich auch rausgehe, ich sehe die Normen selten. So, warum ist es dann die Norm? Das ist so, warum brauchen wir diese Norm eigentlich? Also.
Naja, genau. Und also das ist ja das, was du sagst. Ne? Irgendjemand hat sich das mal ausgedacht, warum eigentlich? Und ich glaube, das Problem ist halt wirklich, dass es ein strukturelles ist, dass, du hast zwar gesagt, natürlich kann man bestimmten Leuten folgen bei Social Media, Instagram, und man kann da irgendwie sich ja versuchen, Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich glaube aber, keine Ahnung, ich habe lange kein Biologiebuch mehr in der Hand gehabt, aber ich glaube, dass es da halt noch nicht angekommen ist, ne? In den Schulen, in Schulbüchern, in pädagogischem Material, und da ist ja das große Problem, dass da noch keine Diversität vorgelebt wird.
Absolut.
Und das ist halt eben etwas, wo wir einfach offensichtlich ein Problem haben, ne? Ja. Also ich glaube nicht, dass da dicke Menschen in Biologiebüchern sind, auch heute nicht. Also vielleicht vereinzelt, vielleicht gibt es coole Lehrer, die sagen, wir schaffen jetzt mal neue Biologiebücher an, wo das so ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da halt einfach auch noch ein großes Problem ist, ne?
Ich glaube auch, dass es schon im Kindergarten anfängt. Also, weiß nicht, man ist in der Vorschulgruppe, es geht um Eignung, da geht es ja schon los. Die Tests für die Schule, okay, kann das Kind irgendwie, hat es schon mal was von Zahlen gehört, hat es schon mal was von Buchstaben gehört, von Farben, und wie ist es eigentlich, wie beweglich ist das Kind eigentlich? Und da geht das ja schon los, dass du irgendwie eingestuft wirst als, Farben, okay, aber vielleicht jetzt motorisch, dann ist es schon irgendwie was Negatives, obwohl man vielleicht einfach nicht das sportlichste Kind ist, was ja überhaupt nicht schlimm ist, weil das heißt ja nicht, dass irgendwas falsch ist, aber da starten halt diese Bewertungen einfach schon. Und ich meine, aus dem Sportunterricht, ich glaube, jeder und jede kennt das. Irgendjemanden gab es immer, der immer zuletzt gewählt wurde und der dadurch, ja, hier können wir uns die Hand geben. und das automatisch immer dazu führte, dass man einfach nicht bewertet wurde nach dem, was man eigentlich kann für seine für seine Verhältnisse, sondern immer im Vergleich. Mhm. Und Äpfel und Birnen, jeder kennt es, kannst du nicht vergleichen. Mhm.
Ja, und ich glaube aber auch, dass es tatsächlich ja auch so ein ganz generelles, oder dass die Verantwortung quasi in dieser kompletten Gesellschaft liegt, ne? Das ist ja, was Diskriminierungsformen jeglicher Art angeht, sei es jetzt eben gegenüber schwulen Menschen oder Menschen aus der LSBTI-Community und auch in Bezug auf Rassismus, weil ich glaube, das ist auch heute noch ein Problem, dass viele Leute nicht böse meinen, aber ich höre immer wieder so Worte wie füllig oder mollig oder mehrgewichtig oder irgendwie oder übergewichtig. Und ich frage mich, oder ich würde dich fragen.
Stämmig finde ich auch schön.
Stämmig? Ja. Ja. Ja, aber das ist doch alles, das ist doch Scheiß, oder nicht?
Ich bin ja auch kein Baumstamm. Also, stämmig.
Stämmig.
Was ist das für eine wirklich furchtbare Umschreibung für jemanden, der einfach dick ist? Also, ich muss selber sagen, mit dem Wort dick assoziiere ich wirklich sehr viel Negatives, eigentlich nur Negatives, weil das halt immer der Angriff war, du bist dick, du bist fett. Aber es ist ja auch nicht irgendwas, was ich mir jetzt schönreden muss oder das ich umschreiben muss. Und ich finde, mollig ist auch so, sag doch einfach dick. Ja. Ich sag ja auch dünn und sag nicht astig, stämmig und astig. Also, so, come on. Dafür gibt es irgendwie nicht so viele Synonyme, finde ich.
Nein, ich habe immer das Gefühl, dass dann Leute aber irgendwie sowas sagen wie mehrgewichtig oder übergewichtig und denken, sie wären jetzt irgendwie politisch korrekt, aber ist es trotzdem etwas, was verletzend sein kann, weil es ja trotzdem wieder irgendwie wertend ist, oder nicht?
Ich finde tatsächlich mehrgewichtig, das ist ein Begriff, mit dem kann ich mich ganz gut anfreunden. Mhm. Ich finde den auch, man muss sich dran gewöhnen, aber es ist halt vielmehr besser als übergewichtig, weil das wieder, also das sagt eigentlich wieder über, du bist drüber, du bist schon wieder zu viel. Mhm. Du bist einfach too much. Mhm. Und dann sag halt mehrgewichtig. Ja, die einen sind weniger gewichtig, die anderen sind mehrgewichtig. Finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, weil das auch ähnlich wie das Wort dick einfach beschreibt, ne?
Genau, und nicht wertet.
Ja.
Ja.
Gibt es etwas, wo du sagst, das wünschst du dir von der Gesellschaft in Bezug auf mehrgewichtige Menschen, in Bezug auch auf die Krankheit, auf Lipödem?
Ja, ich wünsche mir eigentlich generell, dass man diesen Vertrauensvorschuss irgendwie hat. Dass man, wenn man, und das betrifft ja nicht mal Lipödem, das betrifft, ich finde, so ein Paradebeispiel für mich ist auch immer Migräne, dass man den Leuten einfach diesen Vorschuss gibt, dass wenn sie halt sagen, mir geht's nicht gut, ich kann nicht arbeiten, ich kann nicht laufen, ich kann es einfach nicht, weil ich Schmerzen habe, weil ich mich nicht gut fühle, dass man das akzeptiert und nicht sagt, ja, aber also wie du hast, also was ist es denn? Du bist ja, man sieht es ja gar nicht. Man sieht die Schmerzen ja nicht. Nur weil ich mir das Bein nicht abgehackt habe, habe ich trotzdem Schmerzen. Ne? Mhm. Und ich finde, nur weil jemand den Kopfschmerz nicht sehen kann, ist Migräne einfach da. Und die ist echt auch, kann auch richtig einen einnehmen und einen platt machen. Und ich verstehe halt manchmal nicht, warum man so darauf beharren muss, Leuten das irgendwie so abzunehmen und abzusprechen, um das so auf Biegen und Brechen widerlegen zu wollen. Weil ich mir denke, was habt ihr denn davon? Klar, wenn du halt sagst, oh, es tut mir so leid für dich, dass du jetzt die Schmerzen hast und ich hätte so gern gehabt, dass du heute Abend mitkommst, aber ich kann es verstehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich es nicht spüre, aber ich glaube dir das. Das würde mir eigentlich schon reichen. Und ich glaube, wenn das viele sich mal zu Herzen nehmen würden, dann hätten wir schon viele blöde Situationen irgendwie gemeistert.
Es wäre schön, wenn sich dann irgendwie vieles, vieles verändert und die Welt ein kleines bisschen besser wird. Das ist immer mein Wunsch tatsächlich ja auch mit diesem Podcast, die Welt irgendwie ein klitzekleines bisschen besser zu machen. Du, ich habe am Anfang gesagt, dass du ja 4 Operationen hattest jetzt im letzten Jahr insgesamt und da tatsächlich 21 Liter Fett verloren hast oder dir quasi wegoperiert worden ist oder weiß nicht, was passiert, wird es abgesaugt?
Ja,
oder?
Abgesaugt.
Wie geht's dir bei diesem Gedanken daran? Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das befreiend an? Oder denkst du dir, ja, irgendwie merke ich das gar nicht? Oder?
Fühlt sich irgendwie sehr surreal an, wenn ich manchmal so Vorschläge kriegt man ja in seinem Handy heute vor 4 Monaten oder so. Mhm. Und dann sind da manchmal so Vorschaubilder, wo ich mir denke, oh Gott, stimmt. So war das. So sah ich aus. Und das ist eigentlich ganz clever vom Gehirn, dass das so diese Schmerzen ganz, ganz weit vergräbt irgendwann und man das nicht mehr so präsent hat, weil ich muss echt sagen, als das so alle 8 Wochen war, war ich wirklich nach so 4, 5 Wochen einfach an dem Punkt, dass man wieder so einigermaßen normal laufen konnte, normales Leben irgendwie hatte. Gut, die Hämatome, die waren halt, die einen sind da anfälliger für, die anderen weniger. Ich war da sehr anfällig für und ich sah auch wirklich, es sah schlimm aus, sag ich, wie es ist. Aber ich war dann immer an dem Punkt, da ich dachte, oh Gott, in 3 Wochen schon wieder? Nee, oh, diese Schmerzen, man hat das so präsent. Und jetzt ist es halt rückblickend schon wieder ein paar Monate her, dass ich sage, Gott sei Dank kann ich mich daran nicht mehr so gut erinnern. Ich bin froh, dass 4 geschafft sind. Und das war ein wirklich harter Weg und da waren, ich muss auch sagen, da habe ich vor allem meinem Freund sehr, sehr viel zu danken, dass er in der Zeit da war, weil man kann nichts machen. Du bist wirklich an einem Bett gefesselt. Du überlegst dir wirklich 3-mal, ob du auf die Toilette gehst, weil der Weg ist sehr lang, sehr steinig, so fühlt er sich zumindest an, weil man kann einfach nichts. Man ist wirklich
schmerzhaft, ja sicherlich eben auch. Ne?
Ja, man ist ein Pflegefall für einige Wochen auf jeden Fall.
Du sag mal, gibt's denn etwas, was du dir unabhängig von diesem Thema, wenn wir das komplett ausblenden, was du dir für dich persönlich jetzt irgendwie noch wünschst, für deine Zukunft?
Boah, was kann man,
Es kann auch einfach ein geiler Urlaub sein, kann auch, also was auch immer, es ist so, dich macht ja auch eben viel mehr aus als deine Erkrankung und deine Krankheit.
Das stimmt,
und wir haben
klar
jetzt so viel darüber geredet und irgendwie dachte ich mir, ich will wissen, was Linda sich eigentlich unabhängig davon wünscht.
Ja, das ist eine gute Frage. Was wünsche ich mir? Ich glaube, dass es schon nach dieser ganzen Geschichte jetzt, nach diesen vielen Jahren, schon was wäre, dass ich einfach gesund bin. Ich bin gesund. Ich meine, ich habe diese Krankheit und sie wird für immer mich in irgendeiner Form begleiten. Das ist auch in Ordnung. Damit bin ich cool. Aber ich wünsche mir tatsächlich, dass es viele Frauen noch gibt, die das erfahren und dies rechtzeitiger erfahren, vielleicht als ich. Ich hätte es auch gern 10 Jahre früher gewusst. Und ich habe in meinem direkten Bekannten- und Freundeskreis schon Leute, die durch mich darauf gekommen sind und die es vorher auch nicht wussten. Und ich wünsche mir, dass denen viel Leid erspart bleibt, weil ich einfach jetzt den Weg noch vor mir habe, dass ich lernen muss, meinen Körper einfach überhaupt mal zu mögen, zu lieben. Ich muss meinen Körper nicht lieben oder ich würde ihn gerne akzeptieren vielleicht. Das ist so ein Ziel, was ich irgendwie habe und was ich hoffe, dass ich das irgendwann mal erreiche. Weil nur, wenn mir jetzt 21 Liter fehlen, bin ich ehrlich, das Gehirn braucht sehr, sehr lange, um das zu kapieren. Und man sieht zwar den Spiegel und man sieht die Beine und man sieht die Arme und man weiß, es ist viel weg, aber der Kopf, der schafft das noch nicht so ganz.
Das ist ja auch einiges gewesen, was man dir da an Scheiß um die Ohren geballert hat, schon seit deiner Jugend quasi, ne? Und das sind ja Dinge, die tief sitzen, aber ich finde, du bist ein fantastischer Mensch und ich bin total happy und dankbar, dass du das so teilst, auch mit mir teilen magst. Das ist ja auch besonders und ich finde, da gehört auch ganz, ganz viel Mut dazu, das zu tun. Deswegen.
Ich freue mich, dass du mich gefragt hast.
Total gerne. Jetzt können wir noch einen Schluck, zum Schluss noch einen Schluck kalten Glühwein trinken.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit. Über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.